Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Bergmanns Podcast Quasselschacht.
Hallo meine lieben Schachtis, ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen beim Quasselschacht Nr. 48. Wir schreiben Freitag, den 20. November 2020. Wir gehen steil auf Weihnachten zu, Freunde. Ich höre schon die Glöckchen im Hintergrund klingen. Hört ihr die auch? Ah, jetzt ist wieder die Zeit. Der Plätzchen, der Lebkuchen, des Marzipans, ne? Ah, herrlich. Ja, jetzt können wir uns bald schon wieder auf den Weg machen, einen Weihnachtsbaum zu suchen, unter den wir dann die ganzen Geschenke legen können und uns dann mit anderen Familienmitgliedern sowieso nicht treffen können. Ne? Corona ist schuld. Wir haben jetzt wieder ganz massive Zahlen. Ich möchte euch heute auch mal ein kleines bisschen wieder präsentieren. Ich habe mich wieder ein bisschen informiert. Also wir haben momentan so rund 17.000 neue Fälle pro Tag. Ich finde das eine wahnsinnig hohe Zahl. Unfassbar. Von Dienstag auf Mittwoch sind 305 Menschen verstorben am Virus. Das finde ich ebenfalls eine wahnsinnige Zahl. Und auf der anderen Seite hört und sieht und liest man dann immer, dass es ein positiver Trend zu erkennen ist. Das passt natürlich nicht so ganz zusammen, diese beiden Aussagen. Es sind aber Infektionswerte, die einfach zurückgehen. Wir haben zum Beispiel den 4-Tage-R-Wert, der liegt bei 1,00. Das ist ein ganz gutes Zeichen, denn wir wissen ja, der R-Wert besagt, wie viel ein Infizierter noch ansteckt. So, das heißt, ein Infizierter steckt momentan genau einen anderen an. Dramatisch wäre natürlich, wenn einer vier andere anstecken würde. Ja, dann hätten wir einen R-Wert von 4 und dann würde sich das alles natürlich extremst schnell weiter verbreiten. So ist der Wert gesunken wieder auf 1,00, wie gesagt. Der 7-Tage-R-Wert lag am Mittwoch bei 0,97. Der ist also sogar noch ein kleines bisschen besser. Optimal oder ideal wäre, das sagen Experten, ein R-Wert von 0,7. Das wäre natürlich sehr, sehr gut. Und das hatte ich euch ja schon ein paar Mal erläutert, was das bedeutet, dieser R-Wert, und wie sich das auswirkt dann letzten Endes auf die Intensivbetreuung und die Intensivbetten, die uns in Deutschland zur Verfügung stehen. Wir haben ja jetzt am letzten Montag in den Nachrichten zumindest mitbekommen, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel sich nicht mit den Ministerpräsidenten der Länder getroffen hat, um irgendwelche verschärften Kontaktsperren auszusprechen. Das hat man vertagt. Ja. Am Dienstag war es, glaube ich, hat Österreich dann verschärft die ganzen Maßnahmen, die sie momentan haben. In der Schweiz melden sie, dass sie jetzt schon ein bisschen in Notstand haben, was die Pflege oder was die Intensivbetreuung angeht. Also es ist alles irgendwie auf der einen Seite dramatische, katastrophal hohe Zahlen. Auf der anderen Seite spricht man von guten Tendenzen, guten Entwicklungen. Wir haben aber, falls ihr euch erinnert, wir haben vor ein paar Wochen noch drüber gesprochen, wenn der diese Inzidenzzahl auf 50 steigt, dann wird es massive Einschränkungen geben. Wenn er auf über 70 oder 80 steigt, dann gibt es noch dramatischere Einschränkungen in unserem täglichen Leben. Ich war ja damals, habt ihr euch vielleicht noch gemerkt, durch die Konfirmation meines Sohnes ein bisschen betroffen. Da ist dann der Wert auch auf über 80 gestiegen. Das war eine wahnsinnige Zahl. Das besagt ja die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Und mittlerweile sind wir beim Stand von 138,9 in den letzten 7 Tagen. Also diese 7-Tage-Inzidenzzahl, das ist natürlich dann nochmal doppelt so viel von dem, was ich vor ein paar Wochen mich so ein bisschen mit informiert hatte. Also ja, Wahnsinn. Die 17.000 Neuansteckungen pro Tag, von denen ich am Anfang gesprochen habe, die sind allerdings gegenüber dem letzten Mittwoch um 1.000 gesunken. Also das ist dann eben dieser positive Trend. Aber ich persönlich gehe davon aus, wir haben hier eine Situation, in der wir es kalt haben. Ja, es ist Winter, ja, der Winter steht vor der Tür zumindest, wir haben offiziell noch Herbst, aber die richtig kalten Monate mit Dezember, Januar, Februar kommen erst noch. Und ja, man weiß ja auch, dass das die Zeiten sind, in denen zum Beispiel die Grippe ganz stark grassiert, und durch den Kälteeinbruch haben wir jetzt auch festgestellt, dass Corona wieder ganz, ganz stark ansteigt. Und deswegen befürchte ich einfach, dass wir bis Februar, März hier keine deutliche Besserung sehen werden. Die können wir dann im Prinzip nur über die Vernunft erreichen, ja, und über weitere Kontaktsperren, weitere Lockdowns, und deswegen sehe ich der ganzen Sache und diesem ganzen Winter relativ dramatisch entgegen. Ja, das zum heutigen Thema Corona. Was hat die Woche sonst noch hinter uns oder für uns bereitgehalten in dieser Woche? Was liegt bereits schon hinter uns? Am vergangenen Dienstag hat die deutsche Nationalmannschaft einen historischen Erfolg erzielt. Nein, kein Erfolg, eigentlich ein Misserfolg, mit 6:0 untergegangen. gegen Spanien. Das war die Nations League, für alle, die es nicht wissen. Es gibt jetzt nicht mehr diese dämliche Weltrangliste der FIFA, auf der dann irgendwelche Punkte irgendwie zusammengerechnet wurden. Ja, Deutschland war 2014 Weltmeister. Im restlichen Verlauf des Jahres waren wir dann auf Platz 8 dieser Weltrangliste, wo man sich denkt, okay, also wenn der Weltmeister schon auf Platz 8 oder 7 oder 4 ist, wie kann das sein? Belgien war Platz 1 damals. Ja, also ich habe diese Weltrangliste nie wirklich verstanden. Die ist jetzt auch abgeschafft worden. Dafür gibt es jetzt Ligen. Ne? So wie die Bundesliga zum Beispiel. Nur, dass man hier natürlich sehr, sehr viele Mannschaften hat. Über 20 Nationen nehmen daran teil bei der UEFA, also dem Europäischen Fußballverband. Und hier ist es so, dass es 4 Ligen gibt, A, B, C und D, mit jeweils mehreren Gruppen. Also ja, ist so ein bisschen merkwürdig aufgeteilt. Da kann man dann eben absteigen in die B-Liga oder eben in die C, D. Man kann natürlich auch aufsteigen, wenn man Erster wird. Und in der A-Liga, in diesen 4 Gruppen, in denen sich auch Deutschland befindet, als die Besten der Welt oder mit die Besten der Welt, da ist es so, dass der Gruppensieger dieser 4 Gruppen dann ins Halbfinale kommt. Da gibt es also ein Halbfinale und ein Finale und dann ist man da eben Meister der Nations League. Ich weiß nicht genau, wie dann der Titel da lautet. Und ja, die Chance hat sich Deutschland dann verbockt. Ja, wir sind als Tabellenführer ins letzte Spiel gegangen gegen Spanien. Wir hatten ja insgesamt 6 Spiele zu absolvieren gegen 3 Mannschaften, jeweils 2 Begegnungen und gegen Spanien jetzt sang- und klanglos mit 6-0 untergegangen. Ich habe es auf Twitter, ich konnte es mir nicht verkneifen, auch einen kleinen Twitter dazu geschrieben, dass ich ja auch gerne ein bisschen persönlich über die einzelnen Spieler meckern würde, aber die meisten kannte ich gar nicht. Ne? So, ich weiß jetzt nicht, ob das so cool ist, denn die deutsche Nationalmannschaft trifft sich jetzt erst wieder im März. Ja, und das ist dann auch die letzte Zusammenkunft, bevor es dann im nächsten Sommer zur Europameisterschaft geht. Ja, und unter diesen Bedingungen sieht das natürlich nicht so rosig aus. Aber ich muss natürlich auch sagen, eigentlich bin ich immer so ein Verfechter von dieser Meckerei, denn die deutsche Nationalmannschaft, ein blöder, langweiliger, alter Spruch, ich weiß, aber die deutsche Nationalmannschaft ist eine Turniermannschaft. Und die hat schon immer in dem Jahr oder in den 2 Jahren vor einem großen Turnier scheiße gespielt und hat dann letztlich bei den Turnieren wahnsinnig gut abgeschnitten. Aber wir sind ja als Weltmeister dann in der nächsten Europameisterschaft jetzt nicht so gut weggekommen. Und bei der nächsten Weltmeisterschaft, in der wir dann 2018 unseren Titel verteidigt haben, da sind wir ja sang- und klanglos, ich glaube auch erstmals in der Geschichte, in der Vorrunde schon ausgeschieden. Und deswegen ist alles, was wir seitdem erlebt haben, jetzt nicht so rosig und wird natürlich noch viel kritischer betrachtet. Und dann muss man sich natürlich fragen, wann ist denn die Zeit von Jogi Löw abgelaufen? Der ist ja jetzt schon wirklich extremst lange Bundestrainer. Ja, und so sind das sehr, sehr kritische Zeiten momentan. Ich persönlich bin da, wie gesagt, sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich, lass die doch machen. Ne? Bis zum Turnier sind die schon fit und dann wird er auch eben nicht mehr irgendwelche unbekannten Spieler dahinstellen. Auf der anderen Seite sage ich, das war jetzt heute ein Pflichtspiel oder am Dienstag, das war ein Pflichtspiel und da hat man gegen einen der Besten der Welt gespielt und da sollten wir uns doch eigentlich auch dazu zählen und haben dann einfach zusehen müssen, wie die Mannschaft 90 Minuten lang, ja, jegliche Arbeit eigentlich verweigert hat. Und das ist dann doch ein bisschen traurig. Und das ärgert einen dann auch, glaube ich, so ein bisschen. Ja, im Sport gab es dann noch eine neue Nachricht. Lewis Hamilton wurde zum 7. Mal Formel 1 Weltmeister und hat damit die historische Marke von 7 Weltmeisterschaften von Michael Schumacher eingestellt. Und das ärgert mich natürlich ein bisschen, ne? Ganz klar, als deutscher Fan von Michael Schumacher, der damals diesen alleinigen Rekord aufgestellt hat. Es gab ja mal einen, der 6-mal Weltmeister wurde, das war schon so ein Rekord für die Ewigkeit. Michael Schumacher kam dann und hat diesen Rekord gebrochen, war also der Einzige, der jemals 7 Weltmeistertitel einstreichen konnte. Ja, und jetzt kommt halt dieser Lewis Hamilton daher und macht's auch, ne? Und das ist dann irgendwie jetzt, kratzt natürlich so ein bisschen an dem Ansehen von Michael Schumacher, weil man sagt, naja, so für die Ewigkeit ist das jetzt dann doch alles nicht mehr, weil Lewis Hamilton ist natürlich auch noch relativ jung. Das heißt, er kann noch ein paar Jahre fahren und er kann auch noch ein paar Mal Weltmeister werden. Er hat halt eben auch das beste Auto. Und wenn der irgendwann mal mit 8, 9 oder 10 Weltmeistertiteln abtritt, dann ist das eben was Historisches und geht in die Weltgeschichte ein. Und dann, ja, wird vielleicht noch weniger über Michael Schumacher gesprochen. Ich weiß es nicht. Das sind so meine Gedanken zu diesem 7. WM-Titel von Lewis Hamilton. Ob ich es ihm gönnen soll, weiß ich nicht. Ich konnte ihn früher schon nie so leiden. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, seit Schumacher nicht mehr in der Formel 1 fährt, habe ich das Interesse verloren. Es begann bei mir, als er damals für Benetton erstmals in ein Formel 1-Auto stieg. Und es endete eigentlich, als er damals dann eigentlich schon bei seinem ersten Rücktritt aus der Formel 1. Er hat ja dann nach ein, zwei Jahren nochmal ein Comeback gewagt, aber da hat man dann schon so nach den ersten paar Rennen gesehen, das hätte er besser nicht gemacht. Ne? Da hat er leider keine guten Ergebnisse mehr einstreichen können. Und von daher habe ich dann da auch relativ schnell das Interesse verloren. Sebastian Vettel kommt auch hier bei mir aus der Gegend. Das wäre vielleicht noch sowas gewesen, wo ich vielleicht nochmal hätte mich für Formel 1 interessieren können. Man hätte gedacht, das ist ein würdiger Nachfolger von Michael Schumacher. War auch relativ schnell schon mit ein paar WM-Titeln dabei. Ich glaube, es ist der jüngste, der drei oder vier WM-Titel geschafft hat. Also auch da sehr, sehr gute Anzeichen erstmal. Aber dann hat er den Laufstall, hätte ich fast gesagt, den Rennstall gewechselt. Und dann ist die Leistung jetzt auch nicht mehr so gut, ne? Und jetzt hört man eigentlich immer nur so in den Nachrichten, Vettel rausgeflogen, Vettel siebter, Vettel vierter. Aber so die ganz großen Erfolge, die bleiben momentan aus. Und ja, wie gesagt, mein Interesse an der Formel 1 ist so ein bisschen dahin getrüpfelt. Ne? Ist jetzt nicht mehr so wirklich vorhanden, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Naja, was haben wir in dieser Woche noch? Ich habe hier eigentlich so großartig jetzt nichts mehr auf dem Zettel. Ja. Ich habe nochmal zum Thema Corona, da habe ich vorhin was vergessen zu erwähnen. Da gibt es ein Video, was die Bundesregierung gemacht hat und ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Das ist mir irgendwo, ob auf Facebook oder auf Twitter, irgendwo ist mir es untergekommen in den sozialen Medien. Ein Video, wo ein älterer Herr in einem Stuhl sitzt und offensichtlich ein Interview gibt und erzählt aus den Zeiten damals, als er 22 war und diesen Corona-Winter erlebt hat, den wir ja jetzt haben. Spielt also in der Zukunft und wie er dann einfach erzählt, dass er zu dieser Generation gehört, die das Coronavirus besiegt hat. Er gehörte zu den großen Kämpfern gegen das große Virus und erzählt dann da relativ ausschweifend und relativ ausladend und kommt dann am Ende zum Punkt, wie sie das Ganze besiegt haben, nämlich dass sie zu Hause geblieben sind auf der Couch und nichts gemacht haben. Und dann sieht man so im Rückblick einen jüngeren Schauspieler, der den ganzen Tag auf der Couch liegt, Pizza frisst und irgendwie Fernseh schaut und total gelangweilt ist und total genervt ist. Und das ganze Video soll natürlich symbolisieren, wir haben das Coronavirus besiegt damals, als wir einfach nur mit unserem Arsch zu Hause geblieben sind. Und dann kann ich nur sagen, Leute, wer meinen Podcast schon öfter gehört hat, der wird jetzt feststellen, ja, das ist doch das, was der Bergmann auch immer sagt. Wir sollen mit unserem Arsch zu Hause bleiben. Und so können wir das Virus am besten besiegen. Und deswegen kann ich nur sagen, ich glaube, die Bundesregierung hört sich mal einen Podcast an, klaut sich Ideen. Ich finde es nicht ganz korrekt, aber das Video ist perfekt. Also schaut es euch nochmal an. Finde es wirklich sehr gelungen. Stark in der Kritik. Ich verstehe nicht ganz, warum. Denn was kann es Besseres geben, als zu Hause zu bleiben mit seinem Arsch? Ja? Urlaub vermeiden, Partys vermeiden, Feier vermeiden, irgendwie alles Mögliche versuchen zu vermeiden. Das ist der beste Weg, dieses Coronavirus einzudämmen und die Verbreitung einzugrenzen. Es gibt Neuigkeiten aus Mainz. Da gibt es ja eine von vielen, vielen Firmen, die momentan an einem Impfstoff arbeiten. Da gibt es einen, wie gesagt, aus Mainz, der jetzt deutlich besser in der Testphase, deutlich besser funktioniert, als man das vorher selbst geglaubt hatte. Also es gibt Hoffnung, man ist da irgendwie kurz vorm Durchbruch. Ja, jetzt habe ich heute von einem Kunden gehört, der wollte sich gegen die Grippe impfen lassen und da gibt es jetzt keinen Impfstoff mehr. So, habe ich jetzt auch noch nicht so, ich habe es jetzt auch nicht mehr recherchiert, aber das ist natürlich jetzt auch katastrophal, zumal man ja weiß oder wusste, hätte man eigentlich wissen können, dass das Grippevirus in diesem Jahr genauso viele Menschen dazu bringt, sich impfen zu lassen, wie es in den letzten Jahren schon der Fall war. Ich glaube, da gab es sogar eine steigende Tendenz und wenn man natürlich ab März eine weltweite Pandemie hat, wie das Coronavirus, dass dann jeder natürlich noch mehr überlegt, hey, ich sollte mich vielleicht wenigstens, gibt ja noch keinen Impfstoff für Corona oder gegen Corona, aber dann sollte ich mich wenigstens mal gegen die Grippe impfen lassen, dass dann also in diesem Jahr die Zahl der Grippeimpfmenschen, die das gerne möchten, ansteigt, war ja auch relativ klar. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, warum man von März bis November nicht reagiert hat und jetzt viel zu wenig Impfstoff da ist. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass wir bis Februar, März, April ist so die Tendenz, zu der ich jetzt neige, drüber nachzudenken und hoffe, dass bis dahin dann ein Impfstoff für Corona entwickelt wurde, getestet wurde, die Tests alle positiv ausgefallen sind, beziehungsweise, nee, sagt man das in dem Zusammenhang? Naja, ihr wisst schon, was ich meine, dass also die Tests des Impfstoffs dann gut verlaufen und dass der in Umlauf gebracht werden kann. Und dann wird es, das habe ich mich auch nochmal belesen, wird es so sein, dass man natürlich sich dann überlegen muss, wie werden wir das jetzt priorisieren? Also wer bekommt denn jetzt zuerst den Impfstoff, ne? Und wer bekommt es als letztes? Das muss sich die Bundesregierung natürlich dann auch fragen und das muss man dann auch entscheiden, wie man dann ganz genau vorgehen wird. Natürlich wird man wahrscheinlich in der ganzen Medizin- und Pflegebranche erstmal ansetzen, denn das ist natürlich so logischerweise das Wichtigste für die Zukunft, dass die dann erstmal safe sind, weil sie natürlich auch am meisten mit den Corona-Infektionen und Infizierten zu tun haben. Ja, hoffen wir, dass es, wie gesagt, bis April, Mai spätestens dann irgendwie für alle zur Verfügung steht, dass wir uns alle impfen lassen können. Aber bei über 7 Milliarden Menschen auf der Welt wird das natürlich auch ein Abenteuer, ne? Jeden zu impfen. Und dann gibt es ja auch noch Impfgegner und so. Aber wie gesagt, wenn ich die Spritze mal im Arsch habe und bin safe gegen Corona und kann mich nicht mehr anstecken, dann können die ganzen Leugner und Verschwörungstheoretiker, ne, die können dann auch gerne wegbleiben. Ne? Die brauchen sich ja dann auch gar nicht impfen zu lassen, weil es ja eh alles nur erfunden ist. Und von daher bleibt mehr Impfstoff für die anderen übrig. So, ich habe jetzt für euch noch einen kleinen Netflix-Tipp. Den möchte ich jetzt auch noch loswerden. Den habe ich nämlich in der letzten Woche vergessen. Schande über mein Haupt. Also, kleinen Moment.
Der Quasselschacht-Serientipp.
Und da habe ich in dieser Woche die Serie Tabula Rasa. Ist eine belgisch-deutsche Produktion. Und habe ich vor 2 Wochen schon, als ich das letzte Mal bei meiner Freundin war, haben wir das gebinged, wie man heute so schön sagt. Am Samstag, glaube ich, war das. Es gibt eine Staffel mit 9 Folgen. Wir haben alle 9 Folgen durchgebinged. Und ich bin wirklich schwer begeistert. Ist toll gemacht. Gab natürlich auch ein paar Kritiken, aber vom Prinzip her fand ich es sehr, sehr gut. Ganz erfrischend, das sagte auch meine Freundin, ist natürlich, dass man auch mal neue Schauspieler sieht, belgische Schauspieler, die man so noch nicht kannte, die trotzdem sehr, sehr gut ihre Rolle gespielt haben und es wirklich gut gemacht haben. Was auch von vielen angesprochen wurde, war die gute Bildsprache. Also ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ist ein kleines Drama, bisschen Thriller, aber nicht so, dass man sich da jetzt Angst haben müsste. Geht jetzt also nicht so in die Richtung Horror, aber es ist sehr, sehr interessant gemacht. Es geht im Einzelnen darum, dass eine Frau nach einem schweren Verkehrsunfall einen Gedächtnisverlust hat und sie vergisst immer alle 24 Stunden gewisse Dinge, die eben am Vortag passiert sind. Und dahingehend führt sie ein Tagebuch, indem sie alles reinschreibt, damit sie dann, wenn sie wieder alles vergessen hat, in diesem Tagebuch eben ein bisschen nachschlagen kann. Da gibt es aber sehr, sehr viele Ungereimtheiten, da passt einiges nicht so zusammen. Deswegen glaubt sie, dass ihr Tagebuch manipuliert wird. Außerdem passieren verrückte Dinge. Die findet dann zum Beispiel mal ein Vogel irgendwo in der Toilette, ne, wo man sich natürlich fragt, wie kommt der Vogel ins Klo? Ne? Dann gibt es flackernde Lichter und also sie findet alles ein bisschen spooky, ja, alles ein bisschen merkwürdig. Und es passieren komische Dinge, wo man sich als Zuschauer schon die ganze Zeit fragt, irgendwas ist doch da komisch, ne? Irgendwas stimmt doch da nicht so ganz. Ich will jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, um euch irgendwas zu verraten, aber ja, irgendwann mal im Verlaufe der Folgen kommt dann irgendwann mal ein großer Hammer, wo man sagt, boah, Wahnsinn, hätte ich nicht so gedacht, ne? Am Schluss dann vielleicht schon, der ein oder andere ist dann vielleicht schon so ein bisschen drauf gekommen. Also sehr, sehr gut gemacht. Es geht dann auch im Weiteren noch darum, dass ein Schrotthändler am Ort verschwunden ist, ne? Wird also vermisst. Und diese Frau, die hier am Gedächtnisverlust leidet, ist zuletzt mit ihm gesehen worden. Ja, und deswegen wird sie natürlich verdächtigt, beziehungsweise erstmal als Zeugin natürlich, will man wissen, was ist passiert, wo wart ihr, was habt ihr gemacht, hat er irgendwas erzählt und sie kann sich halt einfach an nichts erinnern, weil sie alles vergessen hat. Sie hat alles, was mit diesem Schrotthändler zu tun hat, vergessen, aber sie war die Letzte, die mit ihm gesehen wurde und dann rückt sie natürlich irgendwann auch mal in den Fokus der Ermittlungen und ja, also ich finde es wirklich eine sehr, sehr gelungene Serie, kann ich absolut nur empfehlen. Sie heißt, wie gesagt, Tabula Rasa, belgisch-deutsche Produktion, hat 9 Folgen, circa 50 Minuten, könnte also locker in 9 Stunden wegbingen am Wochenende. Und da fällt mir gerade auf, das haben wir nicht am Samstag geguckt, wir haben das Samstag und Sonntag geguckt, weil 9 Stunden Serie, das haben wir dann doch nicht an einem Tag runtergerissen. Ja, und in der Internet Movie Database, in der sogenannten IMDb, hat die Serie 8,1 von insgesamt 10 Punkten bekommen. Also auch das ein sehr, sehr guter Wert. Und ich kann sie euch absolut empfehlen. Läuft auf Netflix. Die haben sich die Rechte für die weltweite Ausstrahlung gesichert. Die Serie ist erschienen im Jahr 2017. und wurde dort im ZDF Neo ausgestrahlt, später dann auch in der ARD ZDF Mediathek und dann, ja, jetzt gibt es die eben auf Netflix, relativ frisch reingekommen und schaut es euch an, ist wirklich eine absolute Top-Empfehlung, Tabula Rasa. So, und ich mache jetzt hier auch ein bisschen Tabula Rasa. Ja, ich werde nämlich jetzt noch ein bisschen mein Video schneiden. Am Sonntag um 8 Uhr gibt es wieder ein neues Video vom Bergmann. Ich habe sehr, sehr, very, very good news. Keine Fake News, denn ich habe einen neuen Internetanschluss. Ja, ich habe jetzt auch endlich mal 50 Mbit pro Sekunde. Weiß nicht, ob euch das jetzt was sagt, aber ganz früher hatte man 1000, dann hatte man 2000. Da war das bei uns in der Stadt zum Beispiel so, wir sind da relativ immer weit vorne dabei. Da hatten wir dann 16.000. So, 16.000er Internet, also 16 Mbit. Das ist, da geht es um die Geschwindigkeit. Und die war für mich natürlich wichtig und entscheidend, wenn ich meine Podcasts hochlade. Da ist es jetzt noch nicht so dramatisch, aber meine YouTube-Videos hochzuladen, war hier immer eine spannende Geschichte. Das dauerte nämlich zwischen 4 und 8 Stunden teilweise, bis das Video hochgeladen ist. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass in diesen 4 bis 8 Stunden der Rest des Internets in meiner Wohnung dann eben zum Erliegen kommt. Das heißt, PlayStation spielen, mit dem Handy spielen, Netflix schauen, ist dann alles ein bisschen schwierig, weil eben die Internetleitung voll ausgelastet wurde, um das YouTube-Video hochzuladen. Und auch die Dauer einfach, 4 bis 8 Stunden, ist halt auch abnormal. Und jetzt habe ich seit letzter Woche 50 Mbit, also die dreifache Geschwindigkeit. Und ich habe mein letztes Video letzten Sonntag hochgeladen und war nach 33 Minuten fertig. Wahnsinn! Das ist ja also für mich jetzt rein netto 10-fach schnellere Hochladegeschwindigkeit als vorher, obwohl ich nur eine dreifach schnellere Internetverbindung habe. Habt ihr das verstanden? Oder habt ihr auch Probleme mit Mathe? Ist jetzt auch egal. Ich will damit nur sagen, dass ich jetzt noch sehr viel länger drehen kann, noch sehr viel länger Zeit habe zu schneiden und kann im Prinzip am Sonntagmorgen um 7 den Upload starten und um 8 ist das Video safe drin. Wenn ihr das Video schon rund 24 Stunden vorher schauen wollt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft abzuschließen beim Bergmann. Da gibt es verschiedene Mitgliedschaftslevel und die findet ihr alle auf www.derbergmann.net. Dort geht es um das Crowdfunding-System Patreon. Da werden Kreative von ihren Zuschauern ein bisschen finanziell unterstützt. Und wenn ihr so eine Mitgliedschaft abschließt, gibt es ab dem Gold-Level, also es gibt bei mir Bronze, Silber, Gold und Platin-Kumpels. Und ab dem Level Gold bekommt ihr diesen Podcast hier schon 24 Stunden vorher zu hören. Und ihr bekommt meine YouTube-Videos auch schon 24 Stunden vorher. Wenn ihr daran Interesse habt, schaut auf meiner Website vorbei, würde mich sehr, sehr freuen und ihr würdet mir eine riesengroße Freude machen und mich ganz, ganz toll unterstützen, wenn ihr hier so eine Mitgliedschaft abschließen würdet. Außerdem möchte ich nochmal an meinen Amazon-Influencer-Shop erinnern, schreibe ich euch auch nochmal den Link in die Shownotes, da habe ich ganz viele Empfehlungen von Produkten auf Amazon. Da verkaufe ich nichts selbst. Ich empfehle einfach nur. Könnt ihr auch mal reinschauen. Würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt sage ich, um schnell zum Ende zu kommen, Schicht im Schacht.